Dann schauen wir noch einige Sachen. Dann, New Encyclopedia, New Catholic Encyclopedia, Band 9, Seite 1001. Es wurde behauptet, materieller Profit habe Mohammed zu seiner religiösen Revolution inspiriert. Dies entspricht nicht den bekannten Tatsachen. New Encyclopedia, New Catholic Encyclopedia. Okay. Das heißt, wir haben am Anfang gesagt, entweder der Koran ist von Gott, oder er hat ihn selber erlogen, bewusst oder unbewusst, oder er hat es von anderen Schriften genommen. Jetzt haben wir die bewusste Erfindung des Korans durch Mohammed widerlegt. Und wir sehen, dass Islamwissenschaftler wie Rudi Parrott oder New Catholic Encyclopedia uns recht geben. Das heißt, diesen Punkt können wir schon mal da in den Papierkorb werfen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Es wird gesagt, das ist auch was er vertritt, dass er war überzeugt davon, aber das war alles verkehrt. Kein Problem. Jetzt fangen wir an mit der ersten Theorie. Die erste Theorie ist, er war Mythoman gewesen. Was heißt Mythoman? Mythoman ist jemand, ihr kennt bestimmt einige Mythoman, die Krankheit ist sehr verbreitet. Das sind Leute, die lügen und die glauben, die sprechen die Wahrheit. Kennt ihr jemanden? Ich kenne einige, glaub mir. Die erzählen dir so einen vom Pferd, aber die glauben ehrlich, dass sie die Wahrheit sprechen. Aber es war doch ein Mythoman bekannt. Ein Mythoman ist bekannt, dass er immer lügt. Das ist ja der größte Lügner. Du weißt, der erzählt dir irgendein vom Pferd. Ich bin die Prinzessin von England. Oder so. Ja, also irgendein Quatsch. Das heißt aber, der Gestierer des Propheten zeigt schon, er kann gar kein Mythoman gewesen sein, weil er als der ehrlichste Mensch überhaupt bekannt war. Jetzt. Wenn ein Psychologe es mit einem Mythoman zu tun hat, wie behandelt er ihn? Er konfrontiert ihn mit Fakten. Weißt du, er sagt, ich bin der König von England, und sagt er, okay, wie heißt deine Prinzessin? Keine Ahnung. Beim Propheten Mohammed sallam ist es auch so, es kommen Leute mit Fragen zu ihm, und die Fragen werden beantwortet. Alhamdulillah. Aber die Leute, die sagen, der ist Mythoman, wenn man zu ihnen sagt, okay, was ist dein Beweis dafür? Wie kommst du darauf? Dann sagen sie, keine Ahnung, vielleicht war er doch kein Mythoman. Warum hat er den Koran erfunden? Ja, er wollte Geld, Macht, Ruhm. Dann sagst du ihm, ja, okay, guck mal, wie er gelebt hat. Dann sagen sie, nee, okay, dann war er Mythoman. Dann sagt er, war der ehrlichste Mensch? Ja, nee, dann hat er religiösen Wahn. Dann sagt er, nee, dann hat das vielleicht von anderen abgeschrieben. Das heißt, die gehen immer weiter. Das heißt, nicht Mohammed war ein Mythoman, sondern die Leute, die sagen, dass er Mythoman war, war Mythoman, denn sie lügen über den Propheten Mohammed und denken, sie sprechen die Wahrheit. Verstanden? Alhamdulillah. So, nächster Punkt. Dann gehen wir zum nächsten Punkt über. Der nächste Punkt ist, es wird gesagt, der Prophet Mohammed sallam wäre Epileptiker gewesen. Ja? Und Epileptiker wird gesagt, dass die manchmal Halluzinationen haben. Ja? Also es wird gesagt, der Prophet Mohammed sallam war Epileptiker. Und sie haben Beweise dafür, weil der Prophet Mohammed sallam hat, wenn er eine Offenbarung bekommen hat, geschwitzt. Und ein Epileptiker schwitzt auch, wenn er einen epileptischen Anfall bekommt. Und er hat manchmal gezittert am Körper. Aber, wenn wir zum Beispiel sehen, jemand, wenn wir eine Krankheit diagnostizieren wollen, wenn wir eine Diagnose stellen wollen, dann schauen wir uns die Symptome an. Zum Beispiel, jemand spielt Fußball, und hat auf dem Fußballspielen, er knickt um, hat einen dicken Knöchel. Was könnte er haben? Verstauchung. Bruch, Fraktur, was noch? Bänderriss. So, das heißt, jetzt sagst du, aha, wir haben ein Symptom, der Knöchel ist geschwollen, der Fuß ist gebrochen. Jetzt gehst du ins Krankenhaus, er wird geröntgt. Was passiert? Keine Fraktur. Das heißt, der Fuß ist nicht gebrochen. Richtig? Richtig, okay. Jetzt schauen wir uns mal Epilepsie an. New Encyclopedia Britannica, Band 8, Seite 654, ja? Epilepsie. Krämpfe im weitesten Sinne, bei denen der Kranke in eine plötzliche Bewusstlosigkeit fällt. Ist der Prophet Mohammed in Bewusstlosigkeit gefallen? Nein. Zweiter Fall, die einhergeht mit Zuckungen der Gliedmaßen. Zuckungen der Gliedmaßen? Hat Zuckungen der Gliedmaßen gehabt? Nein. Gut. Zuweilen geht ein lauter Aufschrei voraus. Hat der Prophet lauter Aufschrei gehabt? Nein. Bevor der Kranke zu Boden fällt, ist er zu Boden gefallen? Nein. Dann versteifen sich die Muskeln am ganzen Körper. Ist das passiert? Nein. Fünfter Punkt. Und zeitweise setzt die Atmung aus. Ist das passiert? Nein. Manchmal beugt sich der Kranke während des Anfalls aufgrund unwillkürlicher Kontraktionen der Kiefermuskeln in die Zunge. Ist das passiert? Das war der 7. Punkt. Nein. Jetzt 8. Punkt. Die betreffende Person leidet unter Kopfschmerzen. Hat der Prophet unter Kopfschmerzen? Nein. Ich meine, vielleicht hatte der in 23 Jahren mal Kopfschmerzen. Kann sein. Ich hatte auch schon Kopfschmerzen, aber ich bin auch kein Epileptiker. Alhamdulillah. Dann, sie kann sich an nichts mehr erinnern. Der Prophet konnte sich an alles erinnern. Das heißt, sie ist kein Epileptiker. Das kann kein Bild, das ist anders. Das heißt, und subhanallah, bei den Mythomanen, ich habe ein Buch gelesen, die fangen an mit Epileptiker und plötzlich im selben Buch springen sie um auf eine andere Krankheit. Und Quatsch. Jetzt, was kommt als nächstes? Epilepsie haben wir auch rausgeschmissen. Jetzt kommt religiöser Wahn. Man sieht als allererstes, man sieht, was sich die Menschen für eine Mühe machen. Ja, also das heißt, es wird immer wieder eine neue Theorie erfunden, wenn man keine Antwort mehr hat. Religiöser Wahn. Also erstens, ich wollte noch was zur Epilepsie sagen. Ja? Erstmal, selbst wenn jemand Epileptiker wäre, hieß das ja nicht, dass er kein Prophet sein kann, oder? Oder ist das eine Bedingung, dass er kein Epileptiker ist? Aber ich kenne auch keinen, also mir ist keiner bekannt, der bisher, weil er Epileptiker ist, ein religiöses Buch geschrieben hat. Ist mir auch nicht bekannt. Vielleicht hätte man auch Schüttelfrost nehmen können. Hätten sagen können, er hätte Schüttelfrost. Auf jeden Fall religiöser Wahn. Jetzt kommt der religiöse Wahn. Wo kommt das her? Wie widerlegen wir das? Wir sagen, der Prophet wurden Fragen gestellt. Zum Beispiel, wer ist Khidr? Wer ist Dhulqarnayn? Und wer sind Ashabul Kahf? Fragen gestellt, die er nicht wusste, die ihm dann nach einem Tag offenbart worden sind. Wie hätte ihm religiöser Wahn helfen können? Als er in einer Ghazwa, in einer Schlacht von Tabuk ist, sind einige Leute am Lästern. Sagen der Propheten, die Gefährten, die fressen so viel und die labern doch nur und die sind doch feige. Das hört ein Gefährte und geht zu dem Propheten Muhammad s.a.w. und sagt zu diesen Leuten, ihr seid Munafikun, ihr seid Heuchler, ich werde jetzt zum Propheten gehen und ich werde ihm das berichten, was passiert ist. Dann geht er zum Propheten, als er beim Propheten ankommt, ist die Offenbarung von Jibril schon angekommen. Kul abillahi wa ayatihi. Wie konnte religiöser Wahn ihm sagen, was diese Leute erzählt haben? Und davon gibt es zig Stellen im Koran. Zig solche Offenbarungen, die niemals durch religiösen Wahn erklärt werden können. Das heißt, diesen Punkt können wir auch aus dem Fenster werfen. Was hatten wir gehabt? Wir hatten erstens, der Koran ist von Allah. Zweitens, Prophet Muhammad hat ihn selber erfunden, bewusst, das heißt, er hat ihn erlogen. Zweitens, unbewusst, entweder Mythoman, zweitens oder Epileptiker oder drittens, religiöser Wahn. Das haben wir jetzt alles widerlegt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, dass gesagt wird, der Prophet Muhammad s.a.w. hätte den Koran abgeschrieben von jüdischen und christlichen Schriften. Als allererstes sagen wir, okay, wie kommst du da drauf? Da wird gesagt, ja, es gibt Ähnlichkeiten zwischen Koran und Bibel. Gibt es Ähnlichkeiten? Stimmt, es gibt Ähnlichkeiten. Okay, aber dann könnte ich doch sagen, es gibt doch Ähnlichkeiten zwischen Neuem und Alten Testament, oder? Wurde das Neue Testament vom Alten abgeschrieben? Warum gibt es Ähnlichkeiten zwischen Neuem und Alten Testament? Weil es vom selben Gott kommt, oder? Aha. Vielleicht kommt der Koran auch vom selben Gott. Das heißt, Ähnlichkeit alleine ist kein Beweis, dass der Prophet Muhammad s.a.w. von der Bibel abgeschrieben hat. Und jetzt, was würde es voraus? Jetzt fragt man sich, okay, warum soll er von der Bibel abschreiben? Dann wird gesagt, er wollte damit die Juden und die Christen auf seine Seite gewinnen, zu seiner Glaubensgemeinschaft. Dann sagen wir, okay, in der mekkanischen Zeit, ganz am Anfang, wurde eine Sure offenbart. Erstmal, in der arabischen Halbinsel gab es nur vereinzelte Christen. Es gab einige Juden, aber die lebten nicht in Mekka, sondern in Medina. Ja? Und in Jemen lebten viele Juden. Das heißt, was will er überhaupt mit den Juden und mit den Christen? Aber jetzt, was wäre logisch gewesen, dass er eine Gruppe von ihnen versucht an sich zu ziehen? In Mekka wurde eine Sure offenbart, die genau das Gegenteil macht. Suratul Maryam. In dieser Sure wird berichtet, dass Jesus ein Prophet Gottes ist, ein Gesandter Gottes ist, der Wunder gebracht hat, ein ehrlicher Mensch. Und dass er nicht der Sohn Gottes ist und nicht Gott selber. Beides. Das heißt, in dieser Sure, hätte der Prophet Juden und Christen gewinnen wollen, hätte er genau das Gegenteil gemacht. Dann hätte er nämlich die Juden gegen sich gehabt, weil sie sagen, ja wie, du sagst, Jesus war ein Prophet, der war doch gar kein Prophet. Und die Christen hätte er gegen sich gehabt, weil er gesagt hat, Jesus war kein Sohn Gottes. Also das wäre totaler Quatsch gewesen. Also von dieser Punkt alleine reicht schon. Der zweite Punkt, der reicht, ist, dies würde voraussetzen, wenn wir sagen würden, er hat von der Bibel abgeschrieben, würde voraussetzen, dass er unehrlich ist und dass er wieder was will, Geld, Macht, Ruhm, oder? Aber, das haben wir eben schon widerlegt. Das heißt, dieser Punkt, den ich eben schon hatte, der würde schon reichen. Der zweite Punkt, Surtul Mariam, würde auch schon reichen. Jetzt kommt der dritte Punkt. Der Prophet Mohammed s.a.w. war Analphabet gewesen. Er war Analphabet gewesen. Woher wollte er es haben? Wie wollte er das schreiben? Jetzt sagt natürlich jemand, nee, ihr Muslime, der Prophet Mohammed war gar kein Analphabet. Denn es gibt ein Hadith, wo steht, dass er einen Brief geschrieben hat an Caesar und an Kisra und so weiter. Dann sagen wir Schlauberger. Stimmt. Der hat einen Brief geschrieben an Caesar und so weiter. Angela Merkel schreibt einen Brief an den französischen Präsidenten. Heißt das, sie schreibt den Brief selber? Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Aber im Koran steht drin, aber wahrscheinlich wird sie denen eine Aufgabe geben. Ach, der Bürgermeister hat einen Brief geschrieben. Meinst du, er hat den Brief selber geschrieben? Genauso hier. Das heißt, er hat den Brief in Auftrag gegeben. Warum? Weil im Koran steht an vielen Stellen, dass der Prophet Mohammed ein Analphabet war. An vielen Stellen, zum Beispiel Suratul Hashr, in Suratul Jumma, die Sure vom Freitag, steht, سُبْحَانَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Gepriesen sei der, der unter den schriftunkundigen Volk einen Gesandten erweckt hat von ihnen. Oder in Sure 29, Vers 48, da steht, und du hast vor diesem nie ein Buch verlesen und nie mit deiner rechten Hand geschrieben, sonst hätten diejenigen, also die das nicht machen wollen, wären sie wahrlich im Zweifel. Das heißt, er war Analphabet gewesen. Das ist der erste Punkt. Also zusätzlich zu den Punkten, die schon reichen, setzen wir noch andere drauf. Vierter Punkt, der Prophet konnte nur Arabisch. Und zu diesem Zeitpunkt gab es keine arabische Bibel, keine Übersetzung. Die erste Übersetzung vom Alten Testament gab es im Jahre 900 von einem Ersadias Gaon, Jahre 900 nach Christus. Und das erste Neues Testament von einem Erpenius seit Jahre 1616. Das heißt, der Prophet konnte nur Arabisch. Von welcher Bibel hat er abgeschrieben? Dann, fünfter Punkt, der Stil vom Koran ist vollkommen anders als der Stil von der Bibel. Stil von der Bibel ist chronologische Geschichte. Zuerst kam dies, dann kam das, dann kam das. Koran ist ganz anderer Stil. Wenn der Prophet die anderen auch, also wenn er die Juden und Christen auf seine Seite ziehen will, ist es nur logisch, dass er auch den Stil kopiert. In der Bibel finden wir Stammbäume. Warum finden wir keinen einzigen Stammbaum im Koran? Das heißt, der Stil ist komplett anders, was keiner, der auch nur ein bisschen ehrlich zu sich sagen kann. Logisch wäre gewesen, dass er auch den Stil kopiert. Was ist der Beweis dafür? Wenn du zum Beispiel eine Arbeit schreibst in der Schule und du schreibst ab, haben wir sicherlich schon eine hier gemacht, oder? Habe ich mir doch gedacht. Wie wirst du machen, wenn jemand einen Stil hat, zum Beispiel, er schreibt einen Aufsatz, er fängt an mit dem Vorwort und so weiter und so fort, dann wirst du es genauso abschreiben, weil du denkst, weil du keine Ahnung hast und du denkst natürlich, dass das so richtig ist, wie er das macht. Richtig? Klar. Dann, jetzt kommt der sechste Punkt. Keine Geschichte im Koran gleicht einer Geschichte in der Bibel. Jede Geschichte hat andere Details. Wenn du Juden und Christen beeindrucken willst, dann machst du natürlich genau dasselbe, oder? Und wir finden sogar in einigen Geschichten, wir nehmen mal die Geburtsgeschichte von Jesus, wir nehmen die beispielsweise mal, und da soll man sich mal entscheiden, für sich selber, was man ansprechender findet. Ja? Die Geburtsgeschichte von Jesus im Koran ist komplett anders als in der Bibel, das erstmal dazu. Und Mariam geht alleine weg. Und فَجَاءَ الْمَخَادُ إِلَى جِثْءِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ. Zu ihr kommen die Wehen, die sagt, wer ist nur gestorben? قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا. Sie sagt, wer ist bloß gestorben davor? Die Leute sagen jetzt, sie hat Sina Unzucht begangen. Was passiert bei der Geburt? Was sagt Jesus? فَنَادَاهَا مِنْ تَحْدِهَا لَا تَحْزَنِي كَدَجَّالَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا. Sei nicht traurig. denn dein Herr, in der Wiege spricht Jesus, dein Herr hat schon unter dir einen Fluss gemacht. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِثِ النَّخْلَةِ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُتُبًا جَنِيًا. Und nehme diesen Palmstamm zu dir und schüttel daran, dass Datteln zu dir runterfallen. Und dann, فَكُولِي وَشْرَبِي وَكَرِي عَيْنَا. Und iss und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du jemanden von den Menschen sehen sollst, dann sag, ich habe dem Allerbarmer Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem mehr sprechen. Und was passiert? Jetzt stell dir diese Szene vor. فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ. Sie kommt zu ihrem Volk und trägt sie. قَالُ يَا مَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. Dann sagen sie, O Mariam, du hast etwas Unerhörtes begangen. Du warst ein Kind, bist gar nicht verheiratet. يَا أُخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ مُرَأَسًا وَمَا كَانَتْ أُمُكِ بَغِيًّا. O, Schwester Aarons, dein Vater war kein schlechter Mann, deine Mutter war keine Hure. Sie sagt nichts. Was passiert dann? Stell dir jetzt die Situation vor. Diese Übeltäter stehen um sie herum, wollen diese Frau bezichtigen, dass sie etwas Schlechtes gemacht hat. Was passiert jetzt? Was macht sie? فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. Sie zeigt auf ihn, auf das Kind. Was sagen sie? قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ سَبِيًّا. Wie soll man mit jemandem sprechen, der ein Kind in einer Wiege ist? Was passiert dann? قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ. Spricht er, ich bin ein Gesandter Gott. Stell dir die Gesichter vor. أَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا عَصِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Was heißt das? Ich bin ein Diener Gottes, er hat mich zu einem Propheten gemacht. Stellt er die Gesichter vor von den Leuten und hat mir das Buch gegeben und hat mir befohlen, Zakat zu geben und zu beten, solange ich lebe, und hat mich segensreich gemacht, wo immer ich bin. Und hat mich dazu gemacht, gütig gegenüber meiner Mutter zu sein. Befohlen hat er mir, gütig gegenüber seiner Mutter zu sein, und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Stell dir vor, diese Szene, dass das ein Wunder ist, dieses Baby sprechen. Welche Geburtsgeschichte ist überlegen? Soll sich jeder selber fragen, ohne dass jemand beleidigen will. Dann wird hier gesagt, er war immer gütig zu seiner Mutter. Immer gütig zu seiner Mutter. Dann finden wir in der Bibel, in Johannes 4, Vers 2, finden wir, dass, 4, Vers 2, ja genau, dass Jesus gesagt haben soll, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Zu seiner Mutter. Kann man das glauben? Für mich persönlich, soll sich jeder selber von Ungeschehen beleidigen will. Hier wird gesagt, immer gütig zu meiner Mutter. Das war zu den Details der Geschichten. Dann, Abendmahl. Das Abendmahl, in der Bibel wird gesagt, er hat einen Tisch gedeckt. Im Koran wird gesagt, dass Jesus zu Gott gebetet hat und dass ein Tisch vom Himmel herunterkam. Im Koran gibt es eine Sure von Mariam. Schau dir an, wie die Propheten geehrt werden. Und da könnte man noch eine Stunde drüber reden, über das Thema. Jetzt. Nächste Sache ist, wenn er abgeschrieben hätte, dann hätte er natürlich auch Fehler abgeschrieben, oder? Logischerweise, wenn du von nichts eine Ahnung hast und du schreibst ab, schreibst du auch Fehler ab. Beispielsweise, in der Bibel steht, dass Yusuf, a.s.w., Josef, dass zu seiner Zeit der Herrscher ein Pharao war. Moderne Ägyptologie sagt, in dieser Dynastie gab es keine Pharaonen. Im Koran, stell dir vor, Mohammed schreibt jetzt die Bibel ab. Bei Moses, wie heißt der Herrscher im Koran? Pharao. In dem Koran, Sure 12, in der Sure Yusuf, Josef, wird der Herrscher von Ägypten in dieser Zeit kein einziges Mal Pharao genannt. Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Dann, das ist jetzt in der katholischen Bibel, allerdings gibt ja manchmal einige Übersetzungen, ich kann kein Hebräisch, ich kann kein Griechisch. Ja, da finde ich zum Beispiel 1. Samuel 2, Vers 8, ja, dem Herrn gehören die Pfeiler der Erde. Die Pfeiler der Erde, die Erde steht auf Pfeilern. Auf wie hat er den Erdenkreis gegründet? Kreis. Kreis ist eine zweidimensionale, eine Fläche, ja. Das nur dazu, wie gesagt, Übersetzung soll man selber vergleichen, da kann ich nichts zu sagen, ich kann kein Hebräisch, ich kann kein Griechisch. Sowieso bei der katholischen Bibel ist sowieso die Septuaginta-Version, die griechische Version des Alten Testamentes gefragt. Dann als nächstes, die Offenbarungen waren oft im Beisein anderer. Wer sollte ihnen da diese Geschichten lehren? Das war der achte Punkt. Jetzt kommt der neunte Punkt. Der neunte Punkt ist, wer ist denn derjenige, der es ihm beigebracht hat? Da wird gesagt, der Prophet ist viel gereist. Stimmt gar nicht. Der Prophet, es sind von ihm drei Reisen bekannt. Einmal als Kind nach Medina, wo er 9 Jahre alt oder so war, oder noch jünger. Einmal mit 12 nach Syrien und einmal mit 25 nach Syrien. Das ist bekannt von ihm. Und er sagt, als er aus Mekka rausgeschmissen worden ist, also wo er geflüchtet ist sozusagen, die Hijra, die Auswanderung befohlen ist, sagt er sinngemäß, oh Mekka, ich liebe dich so sehr, du Stadt. Hätten sie mich nicht hier rausgeschmissen aus dieser Stadt, hätten sie mich nicht vertrieben, ich wäre immer in dir geblieben. Das heißt, das stimmt schon mal nicht. Und außerdem, bestimmt haben schon einige von uns, die sind vielleicht Händler, ist dann unbedingt, wenn du mit einem Händler redest, dass er dir das ganze Alte Testament erzählt oder wie? Subhanallah. Aber okay, drei Reisen. Als erstes mit Kind 9, dann als Kind mit 12 und mit 25. So. Jetzt fragen wir, okay, von wem hat er das gelernt? Die erste Theorie ist von Bahira. Ein christlicher Mönch in Syrien, den er getroffen haben soll, als er 12 war. MashaAllah. Mit 12 hat er ihn getroffen und dann 28 Jahre später kommt er auf die Idee, das, was der ihm beigebracht hat, aufzuschreiben. Subhanallah. Und übrigens, die Geschichte ist schwach. Die ist daif. Die ist unauthentisch. Und wenn jemand die Geschichte nimmt, weil das sind die Vorwürfe, die Muslime bekommen, dann nimmt die ganze Geschichte, dass dieser Bahira gesagt hat, du bist der letzte Prophet, und dann glaubt er dem Propheten. Zweiter Kandidat ist Warraq ibn Nawfal. Warraq ibn Nawfal war mit Khadija verwandt. Der Prophet hat ihn 2-mal getroffen. Schau dir mal die Geschichten im Koran an. Schau dir mal die Geschichten im Koran an, wie viele Geschichten da über Propheten sind, aus dem Alten Testament oder auch von Jesus. Das kann dir keine 2 Sitzungen beibringen. Aber nimm die ganze Geschichte von Warraq ibn Nawfal, dass Warraq ibn Nawfal zu ihm gesagt hat, weil er war ein Gelehrter in den hebräischen Schriften, du, der zu dir gekommen ist, ist der Engel Gabriel und du bist der letzte Prophet. Dann nimm die ganze Geschichte. Dritter Kandidat, ein christlicher Schmied, ich habe gesagt, es gab vereinzelt Schmiede, es gab vereinzelt auch Christen in der arabischen Halbinsel, der in Mekka gelebt hat, den der Prophet öfters getroffen hat. Aber dieser christliche Schmied konnte kein Arabisch. Ganz schwach. Das heißt, und der Koran ist die gewaltigste arabische Literatur laut Muslim, laut Nicht-Muslim. Das heißt, das ist ungefähr so, als wenn du sagen würdest, ein chinesischer Immigrant, der vor einem Jahr nach England gekommen ist, der vorher kein Englisch gelernt hat, der hat Shakespeare seine Gedichte beigebracht. Subhanallah. So ungefähr ist das. Vierte Kandidat, jetzt geht weiter, jetzt kommen wir nach Medina. Ist Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, ein Gelehrter in jüdischen und christlichen Schriften. Der Prophet Sassim hat ihn getroffen. Der Prophet Sassim hat mit ihm gesessen. Ist es theoretisch möglich, dass Salman al-Farisi dem Propheten Sassim die Geschichten beigebracht hat? Ja. Theoretisch ist es möglich. Aber Salman al-Farisi kam erst in Medina. Und die meisten Geschichten über die Propheten sind schon in Mekka, herabgesandt worden vom Himmel. Sure Yunus, Sure Ibrahim, Sure. Die ganze Sure über die Propheten, die meisten sind schon in Mekka herabgesandt worden. Da gab es noch gar keinen Salman al-Farisi. Und, wenn du sagst Salman al-Farisi, kein Problem. Salman al-Farisi ist Muslim geworden, Alhamdulillah. Das heißt, wenn der es ihm beigebracht hat, muss er ja auch, dann kann es ja nicht schlecht sein, wenn man auch Islam annimmt, oder? Dann nächste Sache, nächster Punkt. Nächster Kandidat, Abdullah Salam, der größte jüdische Gelehrte zur damaligen Zeit. Hat der Prophet ihn getroffen? Ja. Sagt der Prophet, saß er mit ihm zusammen? Ja. Hätte es ihm beibringen können? Ja. Aber wie schon gesagt, die meisten Geschichten über die Propheten standen schon. Waren schon im Koran. Sind schon herabgesandt worden. Das heißt, und außerdem Abdullah Salam, der größte jüdische Gelehrte, hat den Islam angenommen. Alhamdulillah. Nächste Kandidat, Maria Koptia, Frau vom Propheten, mit dem der Prophet das Kind Ibrahim hatte. Wann kam sie? 7. Jahr nach Hijra, kurz vor seinem Tod. Was kommt wieder zustande? Hatte sie getroffen? Ja. Hatte mit ihr zusammengegessen? Ja. Kannte er sie gut? Ja. Hätte sie es ihm beibringen können? Ja. Aber wie gesagt, Die Geschichten waren sowieso schon, standen sowieso schon. Das heißt, kein einziger von diesen Kandidaten, die gebracht werden, kein einziger von diesen Kandidaten, die gebracht werden, kann man aufrichtig sagen, dass die echte Kandidaten sind. Sondern im Gegenteil, dass es Beweise gegen einen selber sind. Das heißt, wir haben gesagt, erstens, es gibt drei Möglichkeiten. Der Koran vollkommen von Gott, wie es im Koran steht. Zweite Möglichkeit, der Prophet hat den Koran selber erfunden, A, bewusst, das heißt erlogen, für Geld, Macht, Ruhm. Das haben wir in den Papierkorb geworfen. Zweitens, Mythomanen haben wir in den Papierkorb geworfen. Drittens, Epileptiker haben wir in den Papierkorb geworfen. Und dann viertens, religiöser Wahn haben wir auch in den Papierkorb geworfen. Die dritte Möglichkeit war was gewesen, dass der Prophet von anderen Schriften abgeschrieben hat. Und da sehen wir ganz eindeutig, wir haben 9 Punkte, obwohl einer schon gereicht hätte, die dagegen sprechen. Jetzt ist vielleicht jemand kennen, ja, vielleicht war es doch möglich. Wir sagen, selbst wenn der Prophet Judaistik an der Universität Köln studiert hätte, ja, und Hebräisch, Griechisch, alles konnte und kein Analphabet war und so weiter, ist es noch kein Beweis, dass er es abgeschrieben hat. Aber wie ist es erst, wenn alle Punkte dagegen sprechen? Subhanallah. Selbst wenn er Epileptiker gewesen wäre, wäre es kein Beweis, dass der Koran aufgrund seiner Epilepsie, angeblicher Epilepsie, entstanden wäre. Aber wie ist es erst, wenn alles dagegen spricht? Jetzt zum zweiten Teil. Ist der Koran das Wort Gottes? Welche Beweise haben wir? Es wird jetzt jemand sagen, okay, wir haben alle Sachen widerlegt, das reicht uns. Wir haben Punkt 1, der Prophet, also Allah hat den Koran offenbart. Punkt 2, der Prophet hätte den Koran selber erfunden. Punkt 3, der Prophet hätte den Koran von anderen Schriften abgeschrieben. Wir haben Punkt 2 und Punkt 3 widerlegt, bleibt nur Punkt 1 übrig. Aber natürlich wollen wir auch auf andere Punkte eingehen, um das Wissen auch zu vertiefen und um die Überzeugung zu vertiefen und auch um einige Menschen nachdenklich zu machen. Als allererstes, wenn man den Koran liest, dann finden wir im Koran einige Herausforderungen, so auf Englisch Falsification Tests. Das heißt, dass der Koran sagt, wenn ihr dies oder das beweisen könnt, dann ist der Koran nicht von Allah. Es soll sich erstmal jeder denken, glaubst du, dass der Teufel oder dass der Prophet Mohammed ein Botschafterkündel und ein Lügner ist und sich traut, zu sagen, wenn ihr das beweisen könnt, dann ist das Buch nicht von Allah? Das soll man sich als allererstes fragen. Der erste Test dieser Art war in der Zeit des Lebens des Propheten. Und ich habe es eben schon genannt. Als der Prophet gekommen ist und hat die Menschen gewarnt, hört man mich gut? Ja? Und hat die Menschen, das redet ein bisschen laut, sieht aus, als wenn ich aggressiv wäre, aber ich rede nur extra so laut, damit alle was verstehen. Also der Prophet hat die Menschen gewarnt, hat Allah was herabgesandt? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Zugrunde gehen sollen die Hände von Abu Lahab. Und er berichtet in dieser Sure, das ist die 112. Sure im Koran, dass Abu Lahab, die 111. Sure im Koran, dass Abu Lahab in die Hölle gehen wird und seine Frau. Wann war dies gewesen? Dies war am Anfang der Verkündung. Relativ am Anfang. Ich habe gesagt, der Prophet hat 3 Jahre im Geheimen gepredigt. Und mach mal kurz darauf aufmerksam, sonst zu der Aufrichtigkeit des Propheten. Also 13 Jahre dieser ganze Folter und so weiter. Und noch kurz etwas zum Analphabetentum. Im Koran steht ja, dass der Prophet Analphabet ist. Wäre der Prophet kein Analphabet gewesen und die Menschen kannten ihn, dann hätten sie alle die Botschaft verleugnet. Sie hätten gesagt, was erzählt der Koran, der ist Analphabet und wir wissen, dass er der größte Shakespeare ist. Ja? Nur noch mal kurz darauf. Jetzt noch mal. Der Prophet warnt die Leute, Abu Lahab sagt, zugrunde gehen sollen deine Hände. Daraufhin kommt der Vers herab, die Sure 111 herab, wo Allah berichtet, dass Abu Lahab in die Hölle gehen wird. Der Prophet hat geglaubt, dass die Menschen seine Botschaft annehmen werden. Viele seiner größten Feinde sind nachher zum Islam übergetreten. Zum Beispiel Umar al-Khattab, Abu Sufyan, Khalid ibn al-Walid. Viele seiner größten Feinde haben den Islam angenommen. Hätte der Prophet sich getraut, zu schreiben, hätte er selber erfunden, dass Abu Lahab in die Hölle geht. Hätte er sich das getraut, das alles? Niemals. Weil hätte es sein können, dass er es annimmt. Aber sofort kommt die Botschaft, er wird in die Hölle gehen. Hätte der Prophet das wissen können? Der Prophet hätte das nicht wissen können. Jetzt, wann ist Abu Lahab gestorben? 10 Jahre später. 10 Jahre später. Jetzt soll man sich überlegen, Abu Lahab hatte 10 Jahre die Chance, den Islam mit einem einzigen Satz zu vernichten. Mohammed mit einem einzigen Satz zu vernichten, den Islam zu begraben, den Koran Lüge zu schimpfen. Wie? Mit einem Satz. Ich bin Muslim geworden. Ein Satz. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Alle Leute hätten gesagt, ja, hier kann gar nicht sein. Abu Lahab im Koran steht, er wird in die Hölle. Und jetzt hat er Islam angenommen. So einfach. Gibt es etwas, was einfacher dann zu widerlegen? Aber was war? Allah wusste, dass Abu Lahab niemals den Islam annehmen wird. Er wusste es. Der Prophet konnte dies nicht wissen. Allah wusste, Abu Lahab wird den Islam niemals annehmen, was der Prophet niemals wissen konnte. Weil, wie gesagt, andere Feinde sind zum Islam übergetreten. Und so eine leichte Möglichkeit, den Islam zu widerlegen. Ist Abu Lahab der Einzige? Nein. Al-Walid ibn al-Mughira, da steht in Surah Mudathir. Sanuslihi Sakar. Dass er in der Hölle brennen wird. Al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira. Dass er in die Hölle gehen wird. Genau dasselbe. Er hatte auch Zeit, den Islam zu widerlegen. Mit einem Satz. So einfach. Aber es konnte nie geschehen, weil Allah wusste, dass es nie machen wird. Hier muss man sich wirklich nochmal in Gedanken rufen, wie kann ein Mensch sich so sicher sein mit seiner Botschaft? Das kann nur Allah, weil Allah das Verborgene weiß und weiß, wer die Botschaft annehmen wird. Dann, nächste Herausforderung, wo Allah die Menschen herausfordert. Die Propheten, die mit Wundern gekommen sind, sind meistens mit passenden Wundern für ihre Zeit gekommen. Beispielsweise, Musa a.s. hat seine Hand unter der Achsel herausgezogen, die Hand war weiß. Er hat seinen Stab geschmissen und der Stab ist zu einer Schlange geworden. In dieser Zeit von Musa a.s. war die Zauberei bei den Ägyptern besonders hoch im Kurs sozusagen, besonders in. Das heißt, die waren Experten in der Zauberei, die Menschen zu täuschen. Das heißt, diese Zauberer haben etwas geworfen, was in den Augen der Menschen aussah wie eine Schlange, aber keine Schlange war. Und Musa kommt mit dem Stock und er wird wahrhaftig zu einer Schlange und zerstört diesen Zauber. Das heißt, Musa kam mit genau demselben Wunder, im selben Bereich, in dem Bereich, wo die Ägypter stark gewesen sind zu dieser Zeit. Jesus a.s., Isa a.s., war zu dieser Zeit waren die Juden, oder vielmehr dort in dieser, also Palästina, diese Gegend, Nazareth, Jerusalem und so weiter, sehr stark in Heilkunde gewesen. Und Isa a.s., natürlich hatten sie auch noch andere Wunder, aber kam vor allen Dingen mit einem Wunder, was hier zupasst, in diesem Bereich, dass er Kranke geheilt hat. Zur Zeit des Propheten Mohammed s.a.w. waren die Araber Sprachexperten. Leute, die von morgens bis abends Poesie, mit der Poesie gekünstelt haben und Worte hatten, mächtige Worte. Und er kam mit einem Wunder genau in diesem Bereich. Das ist die arabische Sprache. Und der Koran sagt, das ist in Sure 2, Vers 23, dort sagt er, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّن نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Wenn ihr im Zweifel seid, ihr seid doch die größten Dichter, ihr seid doch die größten Poeten, dann kommt mit nur einer einzigen Sure, die so ist wie hier eine Sure. Und dann sagt er weiter und ruft eure Zeugen auf. Also wenn ihr wahrhaftig seid, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَكُوا النَّارَ الَّتِي وَكُودُهَا النَّاسُ وَالْهِجَرَةِ عِدَّةِ لِلْكَافِرِينَ. Und wenn ihr es nicht tut und ihr werdet es niemals tun, dann fürchtet ein Feuer, die Hölle, dessen Brennstoff Steine und Menschen sind. Subhanallah. Was ist zu dieser Zeit? Zuerst gab es ein Koran, dann gab es 10 Suren, dann am Ende eine einzige Sure. Sie waren die größten Sprachexperten. Das hat keiner geschafft. Einen von ihnen haben gesagt, dies ist kein Wort von einem Menschen. Weil sie nicht spüren konnten, dass diese Sprachgewalt vom Koran unnachahmlich ist. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja okay, ich bin kein Araber, wo soll ich das verstehen? Wie kann ich das spüren? Aber doch, du hast den historischen Beweis. Weil, hätten die Menschen es damals gekonnt, oder heute gekommen würde, hätte kein Mensch mehr an den Koran geglaubt. Aber einige Leute haben angefangen zu weinen. Das ist der erste Punkt. Das ist der zweite Punkt. Der zweite Falsification-Test. Der zweite Test, wo Allah die Menschen herausfordert. Der dritte Test ist Widersprüche. Allah sagt im Koran, Sura 4, Vers 82, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Haben Sie den Koran nicht betrachtet? Wäre er von einem anderen aus Allah, hätten Sie viele Widersprüche gefunden. Jetzt guckst du und es gibt keine Widersprüche. Es wird jemand sagen, nein, da gibt es Widersprüche hin und her. Und es gibt Leute, die haben das aufgezählt. Ich sage, es gibt keinen einzigen. Alle Sachen, ich habe die ganze Sache untersucht, alles entweder falsche Übersetzung, falsches Zitat oder eine Sache aus dem Kontext gezogen. Und als Kostprobe gebe ich mal einige Kostpröbchen hier. Der erste Punkt ist, die erste Kategorie ist, dass jemand sagt, der Koran widerspricht der Bibel. Und das ist natürlich logisch, dann ist der Koran natürlich falsch, wenn er der Bibel widerspricht. Ja? Wenn die Bibel was anderes hat als der Koran, dann muss der Koran natürlich falsch sein. Erstmal, diese Herangehensweise ist total unlogisch. Rein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her, wenn jemand sagt, ein Schüler beispielsweise, wir haben eine Mathearbeit, Schüler A, Martin, sagt, das Ergebnis einer bestimmten Mathematikaufgabe ist 300, und Schüler B, Schüler Philipp, sagt, das Ergebnis ist 305. Was kann sein? Entweder Schüler A, Martin, hat recht, oder Schüler B, Philipp, hat recht, oder beide sind falsch. Also du kannst nicht sagen, weil der Koran etwas anderes sagt als die Bibel, ist der Koran falsch. Du musst sagen, ja, wir müssen jetzt gucken, was ist wirklich richtig. Ich gebe dann mal ein Beispiel. Es wird zum Beispiel gesagt, im Koran steht, dass Haman, ein gewisser Haman, zu der Zeit vom Pharao von Musa a.s. gelebt hätte. Aber in der Bibel steht, dass zur Zeit von Nebukadnezar ein gewisser Haman gelebt hat. Da sagen Sie, guck, der Koran ist falsch, historisch verkehrt. Jetzt habe ich hier einige Informationen, Haman und alte ägyptische Inschriften. Hier steht, überraschenderweise wird der Name Haman in jedem Kapitel der Tora, die Lebensdauer von Moses erwähnt, nie genannt. Also im Alten Testament wird der Name Haman zur Zeit von Musa nie genannt. Ja? Jedoch findet sich die Erwähnung von Haman in den letzten Kapiteln des Alten Testaments als Helfer eines babylonischen Königs, der ungefähr 1100 Jahre nach Moses den Juden viele Grausamkeiten zugefügt hat. So, dann wird natürlich gesagt, dann ist natürlich der Koran falsch, weil der Koran nennt Haman bei Moses. Jetzt, in dieser Zeit wurden jetzt Hieroglyphen gefunden, alte ägyptische Hieroglyphen wurden gefunden, ja, in einer ägyptischen Hafenstadt Rosette, benannten Rosettesteins gelöst, der Text auf dem Stein war in drei verschiedene Sprachen abgefasst, was ermöglicht, Hieroglyphen zu entziffern. Die Sprachen waren ägyptisch, demotisch und griechisch. Die Verwendung der griechischen Sprache war es letztendlich, die Entzifferung der altägyptischen Schrift ermöglichte. Der Franzose Jean-François Champollion übersetzte die Schriftzeichen, so kam eine tote Sprache ans Licht, zusammen mit einem Abschnitt der Geschichte, der bis dahin verborgen geblieben war. Das heißt, so hat man wieder die ägyptische Hieroglyphenschrift, konnte man wieder entziffern, auf diese Art und Weise, dass man heute weiß, was in den Hieroglyphen steht. Nun war es möglich, dass die Zivilisation des alten Ägypten mit ihrer Vollständigkeit, andersartigen Religion und sozialen Struktur vor unseren Augen wieder aufleben konnte. So, jetzt. Dank der Entzifferung der Hieroglyphenschrift erhalten wir auch zu unserem Thema Eisen wesentliche Informationen. Haman wurde tatsächlich in den alten ägyptischen Texten erwähnt. Der Name ist Teil einer Inschrift auf einem Monument, das heute im Hofmuseum in Wien ausgestellt ist. Auch diese Inschrift betont, dass Haman Pharao sehr nahe gestanden haben muss. Im Nachschlagewerk, die ägyptischen Personennamen, verzeichnet der Name, das auf der Auswertung aller vorhandenen Schriften beruht, ist Haman als oberster Herr über die Arbeiter in den Steinbrüchen beschrieben. Das heißt, moderne Wissenschaft und die Ausgrabung, und dass man die Hieroglyphenschrift rausgefunden hat, hat man herausgefunden, dass ein gewisser Haman zur Zeit des Pharaos gelebt hat. Sagen wir jetzt, die Bibel ist falsch? Weil die Bibel sagt, der war bei Nebukadnezar. Nein. Es könnte natürlich logischerweise sein, dass es einen zweiten Haman gab. Oder gab es in der ganzen Weltgeschichte nur einen, der Haman hieß. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Vater, mein Nachbar heißt Peter Müller, und dann sagt er, wie Peter Müller? Peter Müller war doch der deutsche Stürmer 1974. Dann kann es nicht sein, dass dein Nachbar Peter Müller heißt. Also ist total unlogisch, diese Aussage. Ja? Das heißt, natürlich kann es noch eine Herrschaft zur Zeit von Nebukadnezar gegeben haben, aber Fakt ist, dass die moderne Wissenschaft zeigt, die Ägyptologie, dass ein Nebukadnezar zu dieser, dass ein Haman zu dieser Zeit gegeben hat. Das könnte ich jetzt alles vorlesen, aber wie gesagt, soll nur kurz sein. Dann, der nächste Punkt ist, im Koran, der nächste Punkt ist, dass im Koran gesagt wird, Ye Uchte Harun, O Schwester Aarons.